Auch von mir ein herzliches Willkommen heute Morgen. Schön, dass ihr alle wieder da seid, ganz besonders unsere Gäste. Es sind ja einige Gäste auch wieder unter uns heute. Es ist schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können, dass wir in Ruhe und Frieden hier beieinander sein können und den Herrn loben, ihm danken und ihm die Ehre geben. Ich sehe hier gerade auf dem Pult liegt nochmal die Einladung für Mittwoch, den 15. 18.30 Uhr in Jürgens Israel-Hauskreis. Da werden die Leiter von eben EZ Deutschland dort hier sein. Und er hat breit eingeladen. Wenn ich denke an unseren Israel-Tag am Pfingstmontag, 65 Gäste im Haus. Das war ein großartiger Tag. Vor allen Dingen inhaltlich ein großartiger Tag. Aber es war schön, dass die Gemeinde so voll war. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das hoffen wir, dass auch am Mittwoch viele da sein werden. Es wird auch versucht, eine Direktleitung nach Donetsk heißt das Ding, ne? zu bringen. Ich selber war ja auch schon ein paar Mal mit Jürgen in Hamburg. Ich kenne das Ehepaar. Und ich glaube, es kommt nur die Frau diesmal, weil der Mann ist schon wieder an der polnischen Grenze, um Juden in Empfang zu nehmen. Aber ich glaube, das wird auch eine sehr interessante Veranstaltung werden. 18.30 Uhr, Mittwoch. Ich möchte beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir heute Morgen wieder hier sein dürfen und dass wir diesen ganzen Gottesdienst vertrauensvoll in deine Hände legen dürfen. Segne du jeden Einzelnen, der gekommen ist. Segne die, die heute Nachmittag oder heute Abend die Predigt im Internet hören können. Wir wollen dir einfach Danke sagen dafür, dass du immer noch derselbe bist, dass du uns liebst, dass du uns nachgehst, dass wir dir vertrauen können. Und so freuen wir uns auch heute Morgen auf dein Wort. Aber sei du auch bei denen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht bei uns sein können. Wir wollen sie auch heute Morgen nicht vergessen und wollen dich bitten, dass du sie segnest, dass du sie tröstest, dass du sie aufrichtest. Du kennst sie alle, jeden Einzelnen. Wir preisen dich heute Morgen und wollen dir die Ehre geben. Amen. Amen. Unser lieber Bruder Gerhard Leverenz, der vor ein paar Wochen bei uns war, aus Ludwigslust, ihr erinnert euch, hat einen Herzinfarkt erlitten. Er ist operiert. Er ist im Moment wieder da, muss aber nochmal operiert werden und dann in die Reha gehen. Und er hat einen Hilferuf gemacht. Ich werde versuchen, ihn auch nach Kräften zu unterstützen, denn jetzt im Augenblick ist auch die Ludwig-Lusser-Gemeinde dann ohne Pastor. Und Reinhard hat sich bereit erklärt, am Dienstag nach Ludwigslust zu fahren und mit einigen Leuten Straßeneinsatz zu machen dort und Leute anzuleiten. Und das finde ich großartig. Und wir wollen das wirklich im Gebet begleiten, dass Reinhard dahin fährt. Und wir wollen auch Gerhard nicht vergessen. Wir haben am Donnerstag in der Gebetsstunde schon sehr für ihn gebetet. Denkt bitte auch an ihn. Er ist mittlerweile ja auch schon 70 Jahre alt, aber der zieht Jugendliche an. Der zieht Jugendliche an, das ist ganz erstaunlich, dass manchmal so alte Männer junge Leute anziehen. Ich weiß gar nicht, wie das immer geht. Ja, heute mal ein etwas seelsorgerliches Thema. Ich führe ja viele Seelsorgegespräche hier in der Arche. Das kriegen die meisten Leute nicht mit. Es sei denn, es kommt mal jemand vom Reinigungsdienst vorbei, da sieht dann das Schild, bitte nicht reinkommen. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die das Wort Gottes in sich aufsaugen. Das ist so herrlich, ich kann mich immer freuen über jeden, der kommt und mit mir spricht. Und der Herr tut Gewaltiges, er tut Wunder. Ja, aber ich mache jetzt mit Ausbildung über 35 Jahre Seelsorge und einige Dinge fallen mir immer wieder auf. Also ich werde hier keine Seelsorgegeheimnisse erzählen, sondern ein bisschen Lehre machen. Wir sind doch eigentlich so weit ganz in Ordnung, ne? Vor allen Dingen dann, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Aber vielleicht sind wir sogar manchmal ein bisschen besser als die anderen. Oder nicht? Sicher, wir sind auch nicht in allem perfekt. Ich bin nicht perfekt. Ich kann Fehler machen. Und manchmal mache ich Fehler, weil ich eben nicht vollkommen bin. Ist jemand unter euch hier, der vollkommen ist, der möge sich melden. Ich habe das schon öfter gefragt, aber es ist noch nie eine Hand hochgegangen. Das ist ja merkwürdig. Wer ist schon perfekt und vollkommen? Aber wir sind weniger streitsüchtig und rechthaberisch als andere, hoffe ich, und meistens anständig, freundlich und korrekt. Wenn alle so wären wie wir, würde die Welt doch besser aussehen, oder? Oder nicht? Sind wir doch ganz ehrlich. Dieses Vergleichsspiel spielen doch viele gerne. Und zwar nach Möglichkeit so, dass man dabei gut abschneidet. Aber leider fällt man allzu oft durch bei dieser Gelegenheit. Es ist so, als wenn Kinder am Sandstrand kleine Haufen Sand anhäufen und sich dann darüber streiten, wer den größten Sandhaufen gebaut hat. Die größeren Dünen kann man bewundern, aber da kommt ja sowieso keiner ran. So können wir auch gut damit leben, dass es einige herausragende Persönlichkeiten wie Mutter Theresia, Nelson Mandela oder andere gibt, bei denen es sich nicht lohnt, sich mit ihnen zu vergleichen. Aber sonst kommen wir im Vergleichsspiel ganz gut zurecht, je nachdem, mit wem wir uns vergleichen. So war auch Jesaja ein guter Bürger, vielleicht ein Beamter, fromm und tugendvoll. Und dann kommt der Schock. Stell dir vor, diese kleinen Sandhügel kommen mit den Alpen in Verbindung. Dann verstummt jede Diskussion darüber, wer am größten ist. Jesaja passiert etwas Besonderes. Und ich lese aus Jesaja Kapitel 6, ab Vers 1, die Verse 1 bis 8. Und da lesen wir: Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn, er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben mit mächtigen Engeln, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 den Leib, 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Ruf bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf: Ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen. Ich lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Jesaja begegnet Gott und er erkennt: Ich bin nichts. Ich bin nichts, vor Gott bin ich nichts, aus mir selbst. Alles, was ich bei mir für gut hielt, ist im Verhältnis zu Gott überhaupt nicht nennenswert. Ich habe noch nicht mal das Recht, Gott zu loben und zu preisen, denn damit würde ich mir ja anmaßen, ich könnte Gott beurteilen. Hier heißt es: Heilig, heilig, heilig. In dem Wort heilig steckt das Wort Heil. 3 spricht Jesaja es aus. 3, die Zahl der Vollkommenheit. Jesus macht deutlich: Bei Gott ist alles vollkommen heil. Da habe ich keine Chance. Solange wir uns untereinander vergleichen, mag ja noch alles in Ordnung sein. Aber wenn ich mit dem in Berührung komme, bei dem alles heil ist, dann entdecke ich, wie es wirklich um mich steht. Und dass selbst das, was ich bei mir für gut halte, dann nichts mehr ist. Nun kommen wir zu uns. Stellen wir uns doch mal vor, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das tun wir am besten, wenn wir Jesus anschauen, denn in ihm sehen wir Gott selbst. Sehen wir seine Liebe an, dass er sich auf uns armselige Geschöpfe überhaupt einlässt, und jeder Einzelne ist ihm wichtig. Und doch noch am Kreuz hört seine Liebe nicht auf, obwohl die Menschen ihn ablehnen, verspotten und töten. Obwohl wir ihm nicht vertrauen, versucht er es immer wieder und er gibt uns nicht auf. Was ist denn dagegen meine Liebe? Wie erbärmlich stehe ich da? schauen wir auf seine Geduld. Da sieht Gott, was wir uns gegenseitig antun, im Kleinen, im Großen, wie wir mit ihm umgehen, mit uns selbst und der Schöpfung und was wir aus seiner Gemeinde machen. Wie oft verlieren wir die Geduld und möchten dazwischen gehen. Wenn Gott dazwischen ginge, bliebe von uns allen nichts übrig. Aber er hält es aus, er sieht zu, er leidet daran, um uns immer noch eine Chance zur Umkehr zu geben. Was ist dagegen meine Geduld? Geduld ist eine der ganz großen Krankheiten, die Menschen haben, weil viele Menschen haben einfach keine Geduld. Ich bin auch manchmal ungeduldig. Zum Beispiel, wenn vor Weihnachten Pakete kommen und Juliane sagt, die werden erst am Heiligabend aufgemacht. Da kann ich richtig ungeduldig werden. Ich will einfach wissen, was da drin ist. Ja, schauen wir auf Jesu Leiden, an der Ungerechtigkeit, die er erfahren hat, dass sein Höhepunkt am Kreuz findet und dagegen sein vollkommenes Tun. Das sind nur einige Beispiele. Wenn wir uns so ehrlich in die Gegenwart Gottes stellen, dann bleibt uns gar nichts anderes, als wie zu Jesaja zu sagen, ich bin unwürdig, ich habe bei Gott keine Chance. Wer in der Gegenwart Gottes etwas anderes sagt, der hat Gott entweder nicht erkannt, oder aber er hat eine gehörige Portion Hochmut und Stolz. Nach der Bibel gibt es zwei Möglichkeiten, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Indem wir uns in diesem Leben Gott unterwerfen, sein Urteil über uns anerkennen und freiwillig zu dieser ehrlichen Selbsterkenntnis kommen. Und das Zweite wäre ja, indem sie im Gericht Gottes erzwungen wird. Das wollen wir nicht. Gott möchte, dass wir freiwillig erkennen, nicht weil er uns klein sehen möchte, sondern damit wir die Realität über uns erkennen, zur ehrlichen Selbsterkenntnis kommen. Denn nur so können wir letztlich heil werden. Wir wissen von Suchtkranken, dass sie nur geheilt werden können, wenn die Betroffenen ihre Krankheit selbst erkennen und die Heilung wollen. Genauso ist es bei Gott gegenüber. Gott selbst möchte uns heilen, dass wir heil werden, den Heiland an uns wirken lassen, dass Gott uns etwas von seinem Heil abgibt, von seiner Liebe, Geduld und allem anderen. Jesaja ist zu dieser Selbsterkenntnis gekommen und dann beginnt der Heilungsprozess. Da kam der mächtige Engel zu mir geflogen, sagt er, er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zunge vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Zwei Schritte sehen wir hier, wie Gott mit der Heilung beginnt. Jesaja wird vergeben. Vergebung bedeutet nicht, dass Gott einfach über alles hinwegsieht und sagt, macht nichts, alles nicht so schlimm, sondern er sagt, ich rechne es dir nicht an. Ich habe dich dennoch lieb, du sollst dennoch mein Kind sein. Vergebung gibt es nur durch die ehrliche und schmerzhafte Selbsterkenntnis. Gott fragt Jesaja und uns, bist du bereit, dich von mir gebrauchen zu lassen? Dass ich jetzt Herr über dein Leben werde, bist du bereit, auf mich zu hören und mir zu gehorchen, dass ich dir den Weg durch das Leben zeige und du diesen Weg gehst. Dann heißt es nicht mehr, ich gebrauche Gott, damit mein Leben ein bisschen angenehmer wird, sondern Gott gebraucht mich und dich für seine Zwecke. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass wir uns dafür entscheiden, ob wir uns Gott stellen oder nicht. ob wir lieber stolz und hochmütig an Gott vorbeileben wollen oder ob wir uns von Gott durchleuchten lassen, alle Bereiche des Lebens, damit er uns heilen kann. Und dann kommt es darauf an, dass wir seine Vergebung annehmen. Das heißt, erkennen, dass unsere einzige Chance zu einem guten und sinnvollen Leben ist, hier und für die Ewigkeit, nicht als etwas, was wir ab und zu gebrauchen, um wieder ein gutes Gewissen zu bekommen, sondern als unsere einzige Hoffnung. Stellen wir uns vor, wir befinden uns mitten in einer stürmischen See. Der Sturm ist so stark, dass wir mit dem Schiff untergehen werden. Doch da gibt es einen Felsen, auf dem wir sicher stehen und überleben können. Dieser Fels für unser Leben ist Gottes Vergebung. Dass er uns dennoch als seine Kinder annimmt. Lassen wir uns doch von Gott gebrauchen und lassen wir Gott Herr sein. Dass wir uns von ihm sagen lassen, wie der Weg durch das Leben gehen soll, uns von ihm verändern lassen, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, und von ihm sagen lassen, was wir für ihn tun können und sollen. Wenn wir das nicht tun, dann können wir vielleicht gute Menschen sein im Vergleich mit anderen Sandhügeln, aber mehr auch nicht. Aber wenn wir es tun, dann kann Gott uns heil machen, damit wir hier und in der Ewigkeit mit ihm in Gemeinschaft leben können, damit er uns gebrauchen kann für die Arbeit in seinem Reich. Als ich vor 3,5 Jahren in die Arche kam, nahm ich es mir nach langem Gebet zur Aufgabe, den Frieden in der Gemeinde wiederherzustellen. Ihr wisst, wie die Gemeinde vor 3,5 Jahren war. Um Frieden geht es häufig in der Bibel. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. In den ersten Kapiteln der Bibel wird berichtet, wie der Friede immer mehr zerstört wird, ausgehend vom Misstrauen des Menschen gegenüber Gott. Und ebenso schlimm ist das ständige Misstrauen untereinander. In der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 hören wir die Botschaft Friede auf Erden. Jesus benutzt häufig den Friedensgruß. Der Friede sei mit dir, der Friede sei mit euch. Zum Beispiel in der Begegnung Jesu mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung. Und auch in den Briefen erscheint der Friedensgruß und das Thema Frieden wird auf vielfältige Weise behandelt. Dabei geht es in der Bibel immer um den vierfachen Frieden. Das umfassende Heil in der Beziehung des Menschen zu Gott, zum Nächsten, zur Natur und zu sich selbst. Im Hebräischen steht dafür das Wort, du weißt das, Shalom. Ja. Es wird deshalb in der Bibel so häufig darüber gesprochen, weil der Friede eines der zentralsten Themen unseres menschlichen Lebens ist. Das haben alle Generationen so erlebt und wir heute genauso. Die Welt ist voller Unfrieden. Der Friede in der Gesellschaft ist brüchig. Im privaten Leben gibt es viele Probleme und Konflikte. Viele Menschen leben mit sich selbst im Unfrieden. Der Friede mit der Natur ist gestört. Und auch in der Gemeinde wünschen wir uns mehr Frieden. Ja, wir alle wünschen uns den Frieden. Die Sehnsucht ist groß nach einem Leben ohne Konflikte und ohne Bedrohung des Friedens. Mit dieser Sehnsucht sind wir eins mit Gott. Denn von Anfang der Welt wollte Gott Frieden für die Menschen. Schon in der Schöpfungsgeschichte heißt es, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Dennoch ist es so schwer zu leben, weil sich in unserem Inneren zwei Bedürfnisse beißen. Auf der einen Seite steht die tiefe Sehnsucht nach Frieden, Liebe, Glücklichsein. Auf der anderen Seite aber das Bedürfnis nach Selbstbehauptung und Angst, dass wir untergebuttert werden, dass wir mit unserer Vorstellung von einem guten Leben nicht zum Zug kommen, dass wir uns nicht, was wir nicht genügend Raum haben, um uns zu entfalten. Und wenn es Konflikte gibt, dann treibt dieses Bedürfnis nach Selbstbehauptung manchmal schlechte Blüten, die wir gar nicht für möglich hielten. Und so ist auch das, was wir Menschen an Frieden zustande bringen, nur sehr brüchig. Manchmal erreichen wir einen Scheinfrieden, wo wir die Probleme unter den Teppich kehren oder hinter scheinbar heilen Fassaden verstecken, bis die Fassaden zerbrechen oder der Teppich so hoch wird, dass wir darüber stolpern. Manchmal wird es ein Friede, in dem die eine Seite sich mit ihren Vorstellungen durchsetzt, weil sie mehr Macht, bessere Beziehungen oder Mehrheiten hat. Dann hat die eine Seite Frieden, während die andere unterdrückt wird, bis es irgendwann umgekehrt ist. Und manchmal wird es nur ein Waffenstillstand, der mit vielen Verträgen und Regeln abgesichert wird, damit der Streit oder Krieg nicht wieder ausbricht. Paulus redet von einem ganz anderen Frieden. Er sagt, und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet, nämlich Jesus, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nahe waren. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrechte im Himmel zusammen mit den Heiligen, Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christen gehört, sagt Paulus, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Es geht hier darum, wie die Juden und die anderen Völker mit allen Unterschieden zu einer Gemeinschaft im Glauben zusammenzuwachsen. Früher waren die Juden, nur die Juden, das Volk Gottes, das Volk Gottes. Sie lebten mit den Zusagen und Geboten, die Gott ihren Vorfahren gegeben hatte. Im Laufe der Zeit hatten sie noch ihre Gewohnheiten und weitere Ordnungen entwickelt. Alles war schön geordnet, richtig zum Volk Gottes, konnten aber nur die Juden gehören. Nun kamen durch die Verkündigung des Evangeliums neue Menschen hinzu, aus anderen Völkern, die vorher nicht zum Volk Gottes gehören konnten. Sie hatten ganz andere Gewohnheiten und Vorstellungen vom Leben. Und schon unter den ersten Christen gab es Auseinandersetzungen und Streitigkeiten darüber, wie denn nun diese neue Einheit aussehen sollte. Einige meinten, die Christen aus den anderen Völkern müssten erst einmal alle Gewohnheiten und Ordnungen der Juden übernehmen, um vollgültige Christen zu sein. Andere aus den Völkern meinten, die ganze Vergangenheit des Judentums spiele überhaupt keine Rolle. Man müsse sie über Bord werfen. Und die Frage war, wie kommt es zu einer Einheit? Setzt sich eine Seite durch? Gibt es Kompromisse? Oder kommt es zu Spaltung? Paulus macht immer wieder deutlich, dass Gott uns durch Jesus Christus einen ganz anderen Frieden schenkt. Diese neue Einheit entsteht durch das, was Gott in Jesus für uns getan hat. Der Friede entsteht, indem Gott uns alle neu mit sich verbindet in seinem Geist. Er gibt uns einen neuen Geist, der sich anfüllen lässt von Gott, sich geborgen weiß, geliebt vom himmlischen Vater, der frei wird vom Selbstbehauptungskampf und fähig zur Liebe, zum Geben. Wo die Vergangenheit keine Rolle spielt, die gesellschaftliche Position oder Nationalität, sondern nur das neue Leben in Jesus, der frei ist von sich selbst und fähig zur Liebe für den anderen da zu sein, der im anderen Christen Gott erkennt, weil er auch von Gottes Geist angefüllt ist. So stehen wir alle gleich vor Gott mit unserer Schuld, mit unseren Fehlern und wird doch vergeben mit unserem Drang zur Selbstbehauptung, den wir bei ihm nicht nötig haben und der uns bei ihm auch nicht weiterhilft. Mit dem gleichen Auftrag, wie Jesus ihn uns gegeben hat und doch sehr unvollkommen als Kinder Gottes, aber ganz ohne unseren Verdienst, als Geschwister unseres himmlischen Vaters. Wir können dankbar sein, dass wenn es in der Gemeinde weitgehend den Frieden gibt. Aber was ist das für ein Friede? Gibt es Frieden, weil die Atmosphäre so nett ist und in der Gemeinde so viele nette Menschen sind? Oder gibt es nur oberflächlichen Frieden, weil gerade alles gut läuft? Oder einen Scheinfrieden mit Müll unterm Teppich? Oder ist der Friede tief gegründet und dauerhaft in der Verbindung zu Jesus Christus? Sehen die Mitglieder sich nur als nette Menschen, die es auch woanders gibt, oder sind sie fest verbunden als Geschwister im Glauben? Paulus gebraucht dafür ein Bild, wie alle von Gott zusammengefügt werden. Wie einzelne Steine werden wir zusammengefügt zum Haus Gottes. Jeder hat seinen Platz. Das Fundament dieses Hauses, der neuen Gemeinschaft, ist die Botschaft der Bibel und der Eckstein ist Jesus Christus. Das ist die Grundlage dieser Gemeinschaft, die uns fähig macht, als Gemeinde ein gutes Zeugnis von Jesus abzugeben. Die Welt, die Menschen brauchen dieses Zeugnis von Christen, als Hinweis, diesen Frieden auch in die Welt zu bringen und ihn zu leben. Die Welt, die Menschen brauchen Christus. Doch diese Gemeinschaft ist nicht selbstverständlich, sie ist kein Besitz. Die Gefahr ist, dass wir uns immer wieder von anderen Geistern prägen und leiten lassen, zum Beispiel von Macht, Neid, Ehre oder Anerkennungssucht, dass wir andere Dinge zum Fundament, zur Grundlage unserer Gemeinschaft machen, zum Beispiel politische Überzeugung, Sympathie, gleiche Meinung und Interessen. Diese Geister haben manchmal mehr Raum unter Christen als der Geist Gottes. Wir schieben mit unter das Haus und dann bekommt das Haus eine Schieflage. Wenn wir diesen Frieden wollen, den Gott uns gibt, dann nur, indem wir uns immer wieder hinwenden zu Gott und uns von seinem Geist prägen und gestalten lassen. Den Frieden im Miteinander nicht in den menschlichen Wegen suchen, sondern durch die neue Gemeinschaft mit ihm. Gottes Geist allein soll die neue Gemeinschaft prägen. Wir müssen uns gemeinsam auf dieses Fundament stellen. In der Gemeinschaft der Christen ist die einzige Basis die biblische Botschaft, das Zeugnis von Jesus Christus, was er für uns getan hat. Gott möchte uns seinen Segen geben, dass wir immer mehr so Gemeinde Jesu sind. Amen. Herr Jesus, hab Dank für das Wort heute Morgen. Ein sehr ernstes Wort. Ein Wort, das dazu angetan ist, dass wir uns selbst prüfen. Und das will ich gerne tun, Herr. Und ich freue mich darüber, wenn wir das alle machen. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Du zeigst uns unsere Differenzen auf und wir sagen, ja, ja, Herr Jesus, gestalte mich um. Das ist das, was du möchtest. Du möchtest, dass du uns umgestalten kannst in dein Bild. Und wir danken dir dafür, dass du uns hier eine Anleitung dafür gibst. Und darum segne uns über diesem Wort und lass uns darüber nachdenken, lass es in unseren Herzen bewegen und jeder für sich die richtige Entscheidung vor dir treffen. Amen. Amen.